Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Massenerschießungen, das Aushungern der Bevölkerung, das Auslöschen ganzer Dörfer, Kriegsverbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Was wissen wir eigentlich über diese Zeit in Osteuropa? Im Geschichtsunterricht spielt dieser Teil nur selten eine Rolle. Damit diese Verbrechen niemals vergessen werden, haben die Autorinnen Franziska Davies und Katja Makotina eine Essaysammlung verfasst, die morgen erscheinen wird. Sie heißt »Offene Wunden Osteuropas«. Wird über all das in Deutschland wirklich zu wenig gesprochen? Und wenn ja, warum? Guten Abend, Frau Makotina.
Ja, guten Abend.
Um welche Länder, um welche Orte geht es denn in Ihrer Sammlung?
In unserem Buch geht es um Orte, die von den Deutschen besetzt wurden im Zweiten Weltkrieg in östlichen Europa. Also das sind Länder der ehemaligen Sowjetunion, wie Ukraine, Litauen, Lettland, kommt auch ein bisschen vor, Belarus, Russland. Und wir schreiben auch über die Orte der Vernichtung, die sich auf dem polnischen Gebiet befinden, auf dem heutigen polnischen Gebiet, wie Belzec, Majdanek. Polnische Hauptstadt Warschau spielt eine große Rolle. Die Orte spezifisch, natürlich Babi Jar, vielleicht der bekannteste Ort für Holocaust by Bullets, also Holocaust durch Kugeln, und Stalingrad, wobei hier nicht die Kesselschlacht eine Rolle spielt, sondern eine große Rolle spielt eben die Evakuierung und die Bombardierung durch die Luftwaffen von Evakuierungsschiffen mit den Zivilisten aus der brennenden Stadt.
Welche Perspektiven haben Sie da eingenommen? Die der Täter, die der Opfer, beide?
Wir haben eine Historikerperspektive angenommen, tatsächlich. Und zwar erzählen wir die Geschichten der Opfer, aber wir erzählen auch die Geschichte der Täter. Wir erzählen das aus einer Wir-Perspektive. Also wir gehen an den Ort, wir sprechen dort mit den Menschen, wir begleiten Historikerinnen und Historiker in ihren Forschungen, wir lesen Selbstzeugnisse, wir lesen Tagebücher, wir schauen uns Museen an. Das ist diese fiktionale Dimension in unserem Buch, also um eine Geschichte, die faktografisch ist und gut recherchiert ist, angemessen für das breite Publikum zu erzählen, muss ein Historiker zu einem fiktionalen Element greifen. Und das ist bei uns die erste Person Plural, also wir sprechen aus wir waren nicht immer zusammen bei diesen Orten, aber wir haben das gewählt als die Erzählperspektive, die eben sozusagen einen Transfer macht oder mediatiert von Überlebenden oder Menschen, die nicht überlebt haben, aber die Zeugnisse hinterlassen haben, an das große Publikum.
Warum glauben Sie, ist in Deutschland so wenig über dieses Kapitel bekannt oder generell über osteuropäische Geschichte, die auch im Zusammenhang mit Deutschland steht? Denn über die Transformation von 1990, die ja da auch passiert ist, wird hierzulande ja auch kaum gesprochen. Ist da einfach kein Interesse an Osteuropa? Oder was ist der Grund, dass da einfach für diese wichtigen Gemeinsamkeiten in der Geschichte wenig Raum ist hierzulande?
Also ich würde sagen, das kommt davon, weil der Holocaust und der Zweite Weltkrieg nicht immer in Verbindung zueinander gebracht werden. Also Auschwitz steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht der Krieg als Abfolge von Schlachten, militärischen Operationen, als der sogenannte Russlandfeldzug. Ne? Und bei diesem Russlandfeldzug gibt es die ehrbaren Veteranen, ne? Also Veteranen der Wehrmacht, die Legende von der sauberen Wehrmacht. Und wenig Bewusstsein für die Taten der Deutschen speise ich natürlich aus der fehlenden Familienerinnerungen an die Taten des Großvaters oder des Vaters. Man wollte es nicht wissen, man will es teilweise bis heute nicht wissen, dass der Vater oder der Großvater an Verbrechen beteiligt war. Das ist die Familienerinnerung als Blackbox. Der andere Grund ist sicherlich der eiserne Vorhang, der das Zuhören diesen Stimmen einfach unmöglich gemacht hat.
Wenn Sie über den eisernen Vorhang sprechen, dann war der ja auch in Deutschland. Also Deutschland war ja geteilt. Das heißt, ist dieses Phänomen, was Sie gerade beschrieben haben, bei Ost- und Westdeutschen gleichermaßen festzustellen? Oder sind Leute, die in der ehemaligen DDR sozialisiert wurden, nochmal mit einem anderen Bewusstsein aufgewachsen? Oder gab es da auch eine unsichtbare Mauer Richtung Osten?
In der DDR gab es viel mehr Wissen darüber. Also es war ja auch ein Teil der offiziellen Geschichtspolitik, zu sagen, zunächst einmal gibt es gute Deutsche, die sind im Osten, und es gibt böse Deutschen, ehemalige Faschisten, jetzt Kapitalisten im Westen. Und eine kollektive Klammer, die die beiden Gesellschaften zusammengehalten hat, ich meine die sowjetische und die ostdeutsche, war der antifaschistische Kampf. Und in diesem Narrativ von antifaschistischem Kampf konnte man viel Wissen teilen durch Publikationen, die auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Ich meine, das hatte natürlich seine Funktion. Also die sowjetische Politik denkt sicherlich auch machiavellistisch. Aber das ist nicht zu übersehen, dass im Osten von Deutschland auch heute viel mehr Wissen verbreitet ist über deutsche Verbrechen auf dem sowjetischen Gebiet.
Wenn Sie jetzt auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine blicken, sehen Sie da alte Traumata, die wieder hochkommen?
Ich sehe vor allem sehr ähnliche Geschichten, also Geschichte von absolut mutigen und aufopferungsvollen Widerstand, Entscheidung zum Kampf, das fällt nicht allen leicht. Ich sehe hier viel Ähnlichkeiten zu der jüdischen Perspektive, beispielsweise bei den Ghettoaufständen, wo man auch als Akt des Widerstands diese ultimative Entscheidung getroffen hat, lieber mit der Waffe in der Hand zu sterben, als getötet zu werden oder versklavt zu werden. Wir setzen nicht gleich. Ne? Wir setzen Holocaust und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht gleich. Nichts liegt und ferner. Wir sprechen aber bestimmte Sprache und bestimmte Narrationen an. Die sind ähnlich, weil es geht um ultimative Trauma, es geht um genozidale Verbrechen. Und das macht die Narrative so verblüffend ähnlich. Und wenn die Menschen uns berichten, wie wichtig das ist, diese Geschichte zu erzählen, und sie erzählen das sehr gefasst, sie erzählen das sehr ruhig, unglaublich resilient, aber sie müssen diese Geschichten erzählen, um die Welt auf Passivität, Gleichgültigkeit hinzuweisen.
Jetzt wird von vielen Seiten immer wieder geäußert, alles Russische zu boykottieren. Auch hier bei uns im Fazit haben das schon viele gesagt. Sie und Ihre Kollegin Franziska Davies, mit der Sie das Buch gemeinsam geschrieben haben, Sie werden auch angefeindet. Sie selbst stammen aus Russland. Wie gehen Sie damit um?
Also ich sehe so, die Menschen in der Ukraine oder die aus der Ukraine geflüchtet sind oder die für Ukraine hier sprechen, befinden sich in einem Stresszustand, in einem sehr starken Stresszustand. Bei diesem Stresszustand kann es manchmal helfen, auf Hass und Anfeindung sich zu konzentrieren. Das hilft Menschen, dieses Schrecken und diesen Stress zu bewältigen. Das verstehe ich, das ist absolut menschlich. Und da bin ich gerne bereit, als Projektion zu gelten. Wenn wir das in einer längerfristigen Perspektive sehen, dann wird das schon problematisch. Also es braucht Zeit, dass es sich wieder normalisiert. Ich denke, dass man in Deutschland doch sehr aufpassen musste mit der Übernahme der Hassbilder. Wenn das die Ukrainer sagen, fungiere gerne als diese Projektion, wenn es Menschen hilft. Als Deutscher das zu sagen, finde ich etwas problematisch. Das ist unterkomplex und das ist rassistisch. Das hat in diesem Diskurs nichts verloren.
Katja Makotina, die Co-Autorin des Buches Offene Wunden Osteuropas, das erscheint morgen im Verlag WBG Theiss.